Zeiten für Förderbanken bleiben spannend. Zwar ist der unmittelbare Krisenmodus vorbei, doch bleibt auch 2024 die Schlagzahl hoch. Die Herausforderungen sind zahlreich, die Anforderungen vielfältig. Die Institute werden bei ganz vielen Themen gefordert. Die geopolitische Lage ist unsicher, die deutsche Wirtschaft lahmt und klagt, die Investitionen bleiben aus, die Verunsicherung ist groß, die deutsche Politik bemüht. Umso wichtiger sind der direkte Austausch und das persönliche Gespräch. Und genau darum geht es bei uns im Förderfunk des Bundesverbandes öffentlicher Banken und der Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen. In der 9. Folge des Förderfunks wollen wir heute über ein feines Jubiläum, die großen Herausforderungen, die vielen Chancen, politische Verantwortung, die Transformation und das wichtige Thema Wohnraumförderung sprechen. Und zwar in Berlin. Ich freue mich sehr, dass Hinrich Holm, Vorstandsvorsitzender der Investitionsbank Berlin, mein Gast in dieser Folge des Förderfunks ist. Mein Name ist Philipp Otto. Ich bin Chefredakteur der Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen und heiße Sie alle herzlich willkommen. Sie, lieber Herr Holm, begrüße ich natürlich auch sehr herzlich und bedanke mich, dass Sie heute die Zeit für mich nehmen und den Auftakt in ein weiteres spannendes Jahr für die Förderbanken im Allgemeinen und die IBB im Speziellen gestalten. Herzlich willkommen.
Hallo, Herr Otto.
Herr Holm, am 2. April 1924, habe ich mir aufgeschrieben, war es soweit. Da gründete der Magistrat von Groß-Berlin die Wohnungsfürsorgegesellschaft MBH. Das war der Startschuss für die IBB, die also in diesem Jahr ihr 100. Geburtstag feiern darf. Wie blickt man als heutiger Vorstandsvorsitzender auf so viel Geschichte, auf so viel Tradition in einer so spannenden Stadt wie Berlin? Spornt Sie das an?
Ja, auf jeden Fall. Vorwegschicken muss man immer, ich fühle mich sehr glücklich, dass ich einer der Vorstände bin, der jetzt die 100 Jahre hier feiern kann. In meiner Einwertung, wenn man dann mal retrospektiv auf die 100 Jahre guckt, merkt man doch, auch andere Zeiten hatten Herausforderungen. Ja. Und die waren bei weitem vergleichbar und nicht abzuschichten gegenüber dem, was wir heute haben. Und das hilft dann schon, sich selber wieder einzusortieren, wo wir uns heute befinden und welche Aufgabe wir dann auch erfüllen müssen.
Da klingt ein bisschen Demut raus.
Ja, definitiv. Ich sag mal, wenn man guckt, als wir gegründet wurden, hat Deutschland mit dem Versailler Vertrag Nachkriegszeit, es gab keine Wohnungen, es musste also unter Druck Wohnungen gebaut werden. Dann haben wir das Gleiche nochmal nach dem Zweiten Krieg gehabt, dann kommt die Mauer, das Gleiche nochmal gehabt. Das ist schon etwas, wo ich sagen würde, das waren Themen, die mit Sicherheit auch emotional bewegend waren für meine Vorgänger im Amt.
Mhm. Nun haben Sie ja auch Einblick über Ihre Tätigkeit im FÖB, in andere Förderbanken, in die gesamte Förderbankenlandschaft. Was ist das Besondere an Berlin und was ist das Besondere an der IBB? Unterscheidet sich das Aufgabenfeld und die Förderprogramme, die Sie hier auflegen, deutlich von anderen Förderbanken, die beispielsweise in einer Landesregion sind? Sie sind rein städtisch?
Erstmal ist die gute Idee der Förderbanken ja, dass wir regional verankert sind. Also wir können jeder auf seine Region reagieren. Ein Flächenland ist nun doch noch etwas anders wie ein Stadtstaat. Wir sind ja gleichzeitig, wenn man es mal so bezeichnen möchte, Kommune und Bundesland. Wo wir vielleicht den größten Unterschied haben, wir haben nicht ganz so viel aus unserer Bilanz heraus Durchleitungsgeschäft wie eine Landesförderanstalt, die in einem Flächenland agiert. Also unser Geschäft ist dann eher direkt schon in den Förderzweck hinein und meistens auch mit einer Direktfinanzierung verbunden. Das ist vielleicht einer der großen Unterschiede.
Das heißt, Sie sind mehr Bank, nenne ich es mal, und weniger politischer langer Arm.
Ja, wir sind schon auch noch Förderinstitut, aber wenn es Ja-Nein nur als Antwort gibt, dann wäre die Antwort Ja.
Also es gibt immer auch Jein und...
Verstehe ich, möchte ich aber hier nicht nutzen, um dem Zuhörer halt auch eine Orientierung zu bieten. Ja, wir sind dann schon mehr Bank. Wir sind übrigens auch in Förderprodukten dann schon eher Bank, weil wir uns bemühen, alle Zuschüsse, die wir bekommen, erstmal zu hinterfragen, können die auch in einem Kreditprodukt maximal gestreckt werden. Und da sind wir sehr erfolgreich. Wir haben gerade die EU hier gehabt in einem Wirtschaftsfördertag bei uns und ohne dass wir danach gefragt hätten, lobte die plötzlich die Region Berlin, wo die europaweit sehen, dass Förderprogramme sehr, sehr stark in revolvierende Kredite reingesteckt werden und damit natürlich eine maximale Wirkung erzeugen.
Jetzt habe ich es vorhin in meiner Einleitung schon angesprochen. Im Moment, wenn man sieht, die deutsche Wirtschaft hinkt, sie lahmt, jetzt gerade World Economic Outlook, wir sind schlechtestes der 7 Industrieländer. Wie blicken Sie auf diese gegenwärtige Situation, auf das Umfeld und auf die Entwicklung?
Also die Rolle einer Förderbank ist immer dann, wenn es klemmt, aktiv zu werden. Das heißt,
Krisenzeiten sind gute Zeiten.
Genau, für uns ist das Glas jetzt, muss es halb voll sein. Ja. Und wir müssen jetzt helfen, dass wir Dinge in Bewegung bekommen. Wir haben das Thema Klimafonds ja sowohl in unserem Bundesland, allerdings auch auf Bundesebene gesehen. Der Bundesverfassungsgericht hat gesagt, so geht das nicht. Und wir waren für einen Moment, mussten wir uns auch erstmal sammeln, was heißt denn das jetzt? Wir sind allerdings rüber auf die Kundenseite, haben mit Kunden angefangen zu diskutieren und sind ziemlich überrascht, dass wir mal zumindest sagen können, in den Transformationsaufgaben, vor denen Deutschland ja steht, wo ja auch dieser Klimafonds wirken sollte, da gibt es relativ viele Ideen, die man auch so vorantreiben kann, ich will es mal so rumformulieren, also sprich mit Kredit bedienen kann. Und ich glaube, das ist ein sehr nützlicher Hebel, an dem man ansetzen kann und jetzt auch Diskussionen führen kann, auch mit der Politik.
Mhm. Nochmal einen kleinen Schritt zurück. Was sind die größten Herausforderungen für die Wirtschaft, die Unternehmen hier in Berlin? Große wie vor allem auch mittelständische in der jetzigen Zeit. Wo müssen Sie am meisten helfen? Was hören Sie von Ihren Kunden?
Wir müssen am meisten helfen an einer Stelle, wo wir direkt gar nicht helfen können. Und das ist, es fehlt Zuversicht, es fehlt langfristige Planbarkeit. Da können wir nur unsere Politik in unserem Bundesland beraten, zumindest einen Ausblick zu geben in bestimmten Strängen, wo wir das Bundesland sehen, dass man es positionieren kann. Und das Bundesland hat zwei Ebenen für sich gewählt, dass die absoluten Top-Prioritäten sind in diesem Bundesland. Das eine eint uns in Deutschland, das ist das Thema Transformation und Transformation finanzierbar und machbar zu finden. Das zweite ist ein bisschen auch ein deutsches Thema, aber ganz besonders ein ganz großes Berliner Thema, bezahlbaren Wohnraum schaffen. Mhm. Berlin ist ein Zuzugsbundesland in ganz großer, wir kriegen jedes Jahr nach vorne in etwa 1% mehr Bevölkerung dazu. Das ist in einer größeren Ordnung und wir bauen dagegen maximal zwar Wohnungen, aber wir kriegen die Lücke nicht geschlossen. Und das ist eine große Herausforderung. Das sind zwei Themen, wo wir mit der Politik arbeiten, Orientierung zu geben, was geht, was können wir unterstützen in Kreditfinanzierung. Und die Politik nimmt das tatsächlich auch als ihr Thema an.
Bleiben wir bei der Politik. Sie haben es gerade schon angesprochen. Sie können natürlich nur begrenzt einwirken auf Ihren direkten Einflussbereich hier in Berlin. Sie haben aber auch gesagt, es braucht Perspektive für die Unternehmen. Es braucht Sicherheit. Es braucht Verlässlichkeit von politischen Entscheidungen. Welche weiteren politischen Maßnahmen, wenn Sie könnten, würden Sie sich wünschen? Welche Unterstützung seitens der Politik für Kreditwirtschaft, aber vor allem auch für die Realwirtschaft?
Also machen wir es ganz konkret, zwei Ebenen, Transformation. Wir brauchen dringend hier in Berlin unsere kommunale Wärmeplanung, dass wir wissen, wo ist Fernwärme, wo ist andere Energieformen, damit wir die Finanzierung schneiden können. Weil eine Bank hat natürlich Schwierigkeiten, in ein Netz zu investieren, wo es gar nicht weiß, ob das rechtlich geschützt ist. Das wäre jetzt mal ein ganz praktischer Punkt. Und der zweite geht auch wieder auf die Verwaltung. Wir brauchen mehr Geschwindigkeit in Entscheidungen zu Bauanfragen. Und zu den Themen im Bau. Also Politik hat schon mit der Verwaltung, die dann dahinter ist, zwei große Hebel, wo ich mir wünschen würde, dass wir da auch eine gewisse Geschwindigkeit jetzt sehen. Und das eint uns ein ganz bisschen in allen Bundesländern, aber in unserem Stadtstaat ist das nochmal eine ganz besondere Herausforderung.
Haben Sie Hoffnung, dass diese Geschwindigkeit reinkommt? Denn wir reden ja nicht erst seit gestern über diese Themen. Also gerade Bürokratieabbau, schnellere Genehmigung von Prozessen, gerade im Wohnungsbereich. Was macht Sie zuversichtlich?
Das Ziel wird immer klarer. Zielorientierung wird immer klarer. Der Druckpunkt wird auch immer klarer, sowohl bei Transformation. Wir sind mittlerweile so weit, dass wir sehr genau den Footprint von einzelnen Industriezweigen messen können und wissen, wie wir ihn da wegbekommen. Also es ist nicht mehr so viel allgemeine Interpretationsfähigkeit, worüber reden wir, sondern es wird sehr, sehr viel fokussierter werden nach vorne und damit auch sehr viel klarer. Sie haben mich allerdings gefragt, was macht Sie zuversichtlich? Was schon auffällig ist, der Umbau der Bürokratie oder der Verwaltung, die Anstrengungen, die da unternommen werden müssen, man muss irgendwann auch bewerten, ist das etwas, was jemand, der aus der Politik kommt, in der Form überhaupt leisten kann? Weil wir sind ja nun Manager in einem Unternehmen und wir wissen schon, was es bedeutet, wenn wir ein Unternehmen in eine andere Struktur überführen wollen. Und die Menschen, die da jetzt an der Spitze sind, die SenatorInnen und MinisterInnen, die dann in den Bundesländern unterwegs sind, haben gleichzeitig die Aufgabe, der Bevölkerung Antwort zu geben, in einem Parlament zu wirken und sind auch noch oberste Chefs von Verwaltungen, die gerade umgebaut werden wollen. Sie haben nach Zuversicht gefragt. Das ist schon eine Aufgabe, die mich ein ganz bisschen nachdenklich stimmt.
Aber trotzdem höre ich raus, dass Sie glauben, dass es uns gelingt, eben diese nachhaltige und digitale Transformation, die Sie jetzt schon mehrfach angesprochen haben, zu schaffen. In einem, vielleicht nicht dem vorgegebenen Zeitrahmen, aber einem vernünftigen Zeitrahmen.
Ja, absolut. Wir sind mit deutscher Gründlichkeit unterwegs, wenn man es jetzt positiv beschreiben will. Wir sind überall spät dran und ich mag das auch nicht immer, aber manchmal benutzt man es ja. Wir haben schnelle Netze in anderen Regionen der Welt, wo wir hier selbst in der Großstadt sie manchmal nicht haben. Nichtsdestotrotz, was ich sehe, was investiert wird in Datencenter, was angesiedelt wird auf der Seite Quantencomputing, wie umgegangen wird und auch sorgfältig vorbereitet wird, dass wir sicher aufgestellt sind in dem Thema KI. Das sind alles Themen, wo wir nicht nur stehen und debattieren, sondern es passiert etwas, es werden Datencenter angeschlossen. Mein Kollege als Schwesterunternehmen von der Stromnetz, der hat wirklich immer wieder Kopfschmerzen, so alle 4 Wochen, weil ein neuer Datencenter mit großer Leistung ans Netz geschlossen werden muss. Das sind alles Themen, wo man berichten kann, es bleibt nicht stehen. Der Innovationsgrad, den wir in Deutschland haben, wir sind ja hier auch eine Hauptstadt, die sehr stark in der Startup-Szene unterwegs ist. Was wir da sehen, gerade auf dem Thema KI, Fintech, Healthtech, das ist schon enorm und das hat Weltformat, muss man sagen.
Auch deutlich vor Frankfurt, meiner Heimatstadt, was ja generell als die Hauptstadt der Banken gilt, aber eben nicht als die Hauptstadt der Fintechs und der Gründer.
Da würde ich gleich reinspringen wollen, ist Frankfurt. Wir sind stolz auf Frankfurt, nachdem London sozusagen sich verabschiedet hat aus Europa, Kapitalhauptstadt Europas zu sein. Ja. Wir würden Frankfurt sehr deutlich empfehlen, nicht das zu versuchen auf der Neobanken- oder Fintech-Szene. Das hat ganz viele Gründe, warum die Szene Berlin ausgewählt hat und nicht Frankfurt. Und ich glaube, wir tun uns gut, wenn wir uns eher verstärkend sehen als Konkurrenten zwischen Frankfurt und Berlin.
Konkurrenz, glaube ich, ist es auch nicht. Wie unterstützt die IBB die Transformation konkret? Also mit Programmen, mit Fördermitteln, mit Krediten natürlich. Aber wie hat sich auch der Stellenwert dieses Themas in der Bank selber verändert? Also vor 5 Jahren, glaube ich, hat es wahrscheinlich noch nicht die Bedeutung auch der Volumina gehabt, wie es das heute hat.
Naja, einmal ganz konkret, wenn man sich jetzt unsere Stadt, und es hat dann immer wirklich was zu tun mit Details, wie ist unsere Stadt organisiert? Wir sind, wenn man sich unseren energetischen Footprint anguckt oder den CO2-Footprint anguckt, dann sieht man, diese Stadt hat, und wir haben das ja alle gelernt, nach dem Gasspeichervorkommen 240 Terawattstunden mussten wir da reinkriegen, da weiß jetzt ja jeder, was das ungefähr ist. Diese Stadt braucht 60 Terawattstunden pro Jahr. Wenn man sich das jetzt überlegt, wie setzt sich das zusammen? Davon sind 40 Terawattstunden allein durch Wärme vertrieben. Mhm. Das heißt, es macht Sinn, die Wärme anzufassen. Ja. Was wir demnächst sehen werden oder wahrscheinlich, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, schon gesehen haben, ist, dass wir geholfen haben, die Fernwärme von Vattenfall zu erwerben, weil Vattenfall für sich keine Zukunft gesehen hat, sich auch noch um Dekarbonisierung von Fernwärmenetzen in Deutschland zu kümmern. Wir haben die Stadt beraten und wir finanzieren für das Bundesland mit 1,5 Milliarden den Rückerwerb der Fernwärme. Und dann ist der Startpunkt gesetzt, nach vorne sich auch um die Dekarbonisierungsfrage zu kümmern. Würde das eine klassische Bank machen, bin ich mir nicht ganz sicher, weil die EU-Taxonomie hat das Thema Startpunkt leider zu sehr im Auge und weniger das Thema, wie komme ich in einer Transformation nach vorne voran. Wir laden uns hier schon die Hälfte des Footprints der Stadt gerade in die Bilanz.
Weil Sie das Thema gerade ansprechen, an der Stelle bin ich persönlich immer ein wenig skeptisch und verwundert, weil es doch eigentlich der viel größere Impact ist, Unternehmen, die jetzt bei 4 stehen, auf 2 zu bringen, statt die, die bei 1,6 stehen, auf 1,5 zu bringen. Und trotzdem, Regulierung, Politik, Vorschriften gehen eigentlich immer nur auf das, was schon grün ist. Aber darum geht es doch gerade, die Transformation zu finanzieren. Ja, den Weg dahin.
Da hat die EU tatsächlich den falschen Weg. Wir hatten gerade eine Deputy-Kommissarin hier und ich musste ihr wirklich sagen, das ist eine komplette Failure, was wir hier sehen auf der Taxonomie-Seite. Wir hatten eh nur fähige Assets, also die, die man überhaupt in der Taxonomie betrachtet, als würdig zu betrachten, von 10% unserer Bilanzsumme und dann wie viele andere auch davon wiederum nur 10%, die wirklich grün sind. Und wenn ich mir dann aber angucke, an wie vielen Stellen wir mit unseren Kunden tatsächlich schon Transformationen besprechen in bestehenden Finanzierung, reflektiert das diese Gespräche überhaupt nicht. Ja, genau. Ich denke, da wird der Gesetzgeber nachsteuern müssen. Ich hoffe nicht. In Deutschland wäre es typisch, mit einer Übertreibung zu reagieren. Ich glaube, die EU wird jetzt ein paar andere Themen bekommen und hoffentlich wird man dann auf dem Thema Nachhaltigkeit zumindest mal mit Vernunft nach vorne gucken und das Thema Transformation ein bisschen größer schreiben und das Thema Status ein bisschen kleiner schreiben.
Das klingt gut, das macht Hoffnung. Zweites großes Berliner Thema natürlich, bevor wir zu dem dritten ganz wichtigen kommen. Sie haben es eben angesprochen, dieses gewaltige Ökosystem an Startups und an Fintechs, was sich in Berlin entwickelt hat. Aus den bekannten Gründen, Berlin ist hip, Berlin ist sexy, Berlin ist cool, viel mehr als andere Städte. Auch da natürlich für mich wieder von außen die Frage, welche besonderen Herausforderungen stellt das an Sie als Förderbank? Wie gehen Sie auf diese spezielle Klientel zu? Welche speziellen Programme brauchen diese Unternehmen? Sie investieren direkt, haben Sie auch schon gesagt. Das heißt, Sie werden Eigentümer, in Anführungszeichen, Business Angel, wie immer man es nennen mag, von solchen Unternehmen. Wie lange bleiben Sie da drin? Wie gestalten Sie Exits?
Wir sind, unser Motto ist von der Idee bis zur Börse. Mhm. Ganz wichtig ist, ab der Börse sind wir nicht mehr zuständig. Wenn man das jetzt mal aufgliedert, wir sind auf der einen Seite Förderinstitut mit sehr vielen Programmen, die vom Ideenwettbewerb über Unterstützung zum Ideen finden, Ideen in Gang bringen. Dann haben wir das ganze Paket an Gründungsprogrammen, wo es erstmal nur Geld gibt, sich in die Nähe einer Gründung zu bewegen, Coaching, Boni, mhm, und Produkte, die einen dahin bewegen, überhaupt in die Fähigkeit zu haben, sich zu gründen. Und wenn es dann zum Gründen selber kommt, haben wir vor 25 Jahren, die Vorgänger haben einen Fonds aufgelegt, der zur Hälfte gespeist ist vom Land, zur Hälfte von der Bank und mittlerweile in der vierten Generation unterwegs ist mit ungefähr 120 Millionen Euro. Ein Venture Capital Fonds, der genau wie jedes andere Venture Capital auch nach den Maßstäben investiert. Unsere Kriterien sind dabei allerdings nicht, der billige Geldgeber des Staates zu sein, sondern schon die Maßstäbe anzusetzen, die man an Venture Capital ansetzt. Mhm. Zwei Themen dabei. Wir wollen auf keinen Fall mehr als 20% haben. Wir wollen also mindestens 4-5 Partner mit im Boot haben und wir suchen uns diese Partner sehr gut aus, weil wir natürlich, und das haben wir die letzten 2 Jahre ja gesehen, in dem Moment, wo es wackelt, möchten wir trotzdem, dass die Partner in den Finanzierungen stehen. Da haben wir einen sehr sauberen Track-Record über die letzten 2 Jahre mit unseren Invests. Und das Zweite ist, wir wollen natürlich, dass Arbeitsplätze in Berlin geschaffen werden. Ja. Und wir sind nicht an Returns interessiert. Das heißt, unser Return ist, dass wir mit dem investierten Geld arbeiten wollen, sodass wir es irgendwann zurückbekommen, um dann wieder ins nächste Invest gehen. Vierte Generation, wir haben aktuell ungefähr 100 Investments aktiv. Schwerpunkte im Augenblick in der Stadt, wir haben das Thema Fintech eben schon kurz angesprochen. Zweite ist tatsächlich AI und Health Tech. Das liegt natürlich daran, dass wir eben auf der AI-Seite sehr stark durch unsere Forschungszentren und dann eben die großen Datencenter hier unterstützt werden. Und das Zweite, Health Tech durch die Charité und all die angeschlossenen Fazilitäten der Charité. Wir haben da natürlich den Vorteil, auf der Medizinseite irgendwie so in der Top 5, 6 der Welt zu spielen. Und allein was das Thema Medizin und Patienten und damit und Daten angeht, die haben 1 Million Patienten im Jahr in ihren Betten liegen, sind wir natürlich wirklich eine Datengoldgrube. Ja. Und das macht uns auf der Welt dann einmalig. Da kann auch Boston nicht dagegen halten.
Schön. Healthtech, Charité, ja. Aber habe ich die Tage gelesen, es wurde ja auf Anstoß der Berliner Koalition der Neuen das House of Finance and Tech gegründet, was jetzt gerade, glaube ich, so richtig ins Laufen kommt. Ist das sowas Ähnliches als Startschuss für die große Fintech-Szene, um das noch besser zu positionieren?
Ja, Ökosystem und Startups ist ein Begriff, wo jeder anfängt, sich dran zu gewöhnen. Wenn man ihn erklären muss und verstehen muss, was ist das ganz genau, wird die Antwort doch schon ein bisschen länger, weil man die verschiedenen Ausprägungen einer Stadt, einer Wirtschaftsansiedlung und verschiedene andere Themen berichten muss. Wir haben festgestellt, wir haben ein gutes Ökosystem, aber wir haben nirgendwo ein Haus, an das man klopfen kann und wo dann jemand eine Tür aufmacht und sagt, ich kümmere mich um Themen. Und wir haben gemerkt, die Fintechs in Berlin, wir haben 5 oder 6 Unicorns darunter, also mit einer Bewertung von um die Milliarde oder drüber, die brauchen jetzt in der nächsten Stufe sozusagen mehr Aufmerksamkeit, als wir das vielleicht in der Vergangenheit gegeben haben. Es ist ein ganz bisschen wie in Frankfurt auch, der Bankensektor ist schon eine echte Wahrnehmung auch für die Landesminister in Hessen oder eben die Bürgermeister in Frankfurt. Das hat unsere Landesregierung auch erkannt, dass wir hier jetzt einen Industriezweig haben, wo man mal drüber reden muss, dass es nicht sein kann, dass wir immer noch bis nach St. Augustin bei Bonn fahren müssen, wenn wir mit der BaFin reden wollen, sondern wir brauchen Repräsentanz hier vor Ort. Und dafür braucht es Kümmerer. Mhm. Und diese Kümmerer stellen wir in dem House of Finance and Tech. Und vielleicht als letzter Punkt noch dazu, wir haben bewusst dieses Haus aufgebaut als etwas, wo auch traditionelle Banken dabei sind. Also da geht auch eine Deutsche Bank, eine Volksbank, eine Commerzbank ein und aus.
Weil da ist der Schulterschluss ja auch sehr eng mittlerweile zwischen eben Fintechs und den etablierten Banken. Letztes ganz großes Thema, auch das haben Sie schon angesprochen, natürlich der große soziale Sprengstoff, die große Diskussion unserer Zeit, Wohnraummangel. Menschen wollen wohnen, alle wollen wohnen, alle wollen bezahlbar wohnen. Keiner kann heute mehr bezahlbar bauen. Wie helfen Sie als Förderbank an dieser Stelle? Und auch da natürlich wieder die Frage, spezielle Berliner Sicht, was würden Sie sich wünschen, was muss passieren, dass wir endlich Bewegung wieder in dieses Thema bekommen?
Also erstmal, so ganz speziell ist die Berliner Sicht nicht, vielleicht mit dem Druckpunkt, dass wir starken Zuzug haben, noch ein bisschen überhöht im Augenblick. Aber wir merken als Förderbanken, und da wollte ich drauf abzielen, so speziell sind wir da hier gar nicht. Wir haben ein relativ solides Programm von der Landesregierung hingestellt gekriegt für den sozialen Wohnungsbau. Für unsere Verhältnisse, und da kann man Deutschland dann ja ausrechnen, Deutschland sagt ja, sie möchte gerne 100.000 Wohnungen schaffen im sozialen Wohnungsbau. Wir haben davon 5% abgekriegt, das ist ungefähr Berlin in Deutschland. Und das Programm läuft sehr gut. Wenn ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen in den anderen Förderbanken spreche, muss ich sagen, die berichten das Gleiche. Also der soziale Wohnungsbau ist zumindest mal als Geschäft auf unserer Seite nicht unsere Baustelle. Der klassische Wohnungsbau ist komplett zum Erliegen gekommen und der hat natürlich einen Tsunami oder einen, ich sag mal, den perfekten Sturm. Wer die Geschichte kennt, der weiß, da sind 3 Stürme zusammengekommen. Das sind einmal die Zinsen, das sind einmal Baupreise, Lieferketten und dann eben auch noch Fachkräfte oder da könnte man jetzt noch bei addieren, Bürokratie und Länge der Prozesse. Wir sehen im Augenblick, dass wir immer noch sehr stark Nachfrage kriegen, wann sinken denn die Zinsen? Ich denke, wir werden uns auch die Frage stellen müssen, wieso hat die Bauindustrie nicht geschafft, ihre Produktivität über die Jahre so nach vorne zu bringen, dass wir auch das in dem Fertigstellen von Gebäuden sehen. Wir sehen sehr deutlich, dass wir durch Auflagen Preiserhöhungen haben, die begründen, warum Bauen teurer geworden ist. Und ich komme gerade aus einer Runde, wo ich zum ersten Mal gehört habe, dass man im Bundeswirtschaftsministerium darüber nachdenkt, ist KfW 40 eigentlich die richtige Maßnahme oder muss man nicht andere Spots suchen? Gerade in einer Großstadt wäre das hilfreich. Durch Isolieren des Gebäudes, was sehr, sehr, sehr teuer ist, habe ich immer noch nicht dekarbonisiert. Und wenn ich aber es schaffe, meine Fernwärme zu dekarbonisieren, da muss ich vielleicht auch nicht mehr ganz so viel isolieren, weil ich kann es mir auch heute leisten, die Fernwärme zu erzeugen. Also die Diskussion, da müssen wir ran. Das sind aber die 3 Spots. Auf der Zinsseite, glaube ich, wird nicht ganz schnell was passieren, auch wenn wir gerade diskutieren, dass die Zentralbank vorne was macht. Das wird am langen Ende, wo wir im Bauen stattfinden, wenig bewegen. Ich glaube, wir werden hier oder da schneller bauen sehen und ich glaube, wir werden auf dieser energetischen und Anforderungsseite hoffentlich jetzt bald einen Durchbruch haben, dass wir runterkommen. Das Problem ist nach wie vor, wir müssen im Neubau performen, gerade hier in der Großstadt, weil unser Gap zwischen dem, wo wir im Neuvermietungsmarkt sind und dem, wo wir im Bestandsmarkt sind, ist mittlerweile ein Faktor 2. Wir sind in Berlin im Bestandsmarkt noch relativ niedrig mit 7,50 Euro, give or take. Aber im Neuvermietungsmarkt sind wir über 15 Euro und da muss es, so viel kann ich eine Wohnung gar nicht halbieren, dass Leute sagen, ich ziehe in einen Neubau ein, das lohnt sich jetzt für mich. Und da müssen wir Lösungen finden, wie wir Bewegung in den Bestand reinbekommen. Weil nur wenn uns das gelingt, dann werden wir auch nach vorne im Neubau die Preise wieder zusortieren können. Mhm. Und die Höhe der Preise hängt immer davon ab, wer sie bezahlen muss. Es gibt genug Leute, die das bezahlen können. Dummerweise ist der Match gerade nicht da, dass die Leute, die eine Wohnung suchen, immer auch die sind, die genug Geld haben, sie zu bezahlen. Und da müssen wir Lösungen finden, wie wir das auflösen nach vorne.
Klingt nach spannenden Zeiten und viel zu tun. 100 Jahre EBB, somit haben wir angefangen. Da möchte ich auch in diesem Podcast mit aufhören, beziehungsweise nicht mit den 100 Jahren, sondern vielleicht mit dem 101., dem 102. Sprich, was haben Sie vor? Auf was dürfen wir uns freuen?
Im Sinne der 100-Jahr-Feier.
Im Sinne der EBB in den nächsten Jahren.
Ja gut, wir werden unseren Weg nach vorne gehen. Wir haben die Schwerpunktthemen, wenn man nach innen reinguckt, wir haben sie eben besprochen. Wir werden helfen, die Stadt zu transformieren. Wir werden der Stadt helfen, Wohnraum zu erstellen und zu finden. Und wir werden in dieser Stadt das Thema für uns noch sehr viel weiter ausbauen müssen. Diversität wird ein weiterer Baustein neben den zwei anderen, die wir ja schon besprochen haben, noch sein. Und da sind wir in dieser Stadt sehr, sehr gut aufgestellt. Insofern wird mir nicht bange, dass wir zu wenig zu tun haben. Nach vorne sind interessante Aufgaben und ich glaube, wir schaffen es damit dann auch, unsere Stadt nach vorne zu bringen.
Ich wünsche ganz viel Glück und Erfolg und sage herzlich Dankeschön.
Vielen Dank für das Gespräch.